Podcast-Werkstatt.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Podcast, wo der nie der Akku ausgeht,
mit Christoph Strasser
und Florian Kaschitzer.
Ich bin gespannt auf die Aufklärung.
Ja, also wir sind immer noch Ende September. Das Wetter ist eigentlich noch schön, aber wir haben ordentlich im Voraus produziert, weil du bist auf Urlaub, ich bin auf Urlaub, das überschneidet sich. Wir haben jetzt 8 Wochen irgendwie keine Zeit, wo wir gleichzeitig in Österreich sind und deshalb haben wir vorgearbeitet. Aber was natürlich war, Ende September war traumhaftes Wetter, super Radfahrwetter, und am Sonntag bin ich Rad gefahren, war voll motiviert, geiles Wetter, habe mich richtig gefreut auf eine große Gravelrunde, die Trikottaschen waren vollgepackt, bin losgefahren, bin Richtung Schöckl gefahren und am halben Weg auf den Schöckl rauf geht meine Schaltung nicht mehr. Und ich muss dazu sagen, eine Woche davor war ich beim größten Scheißwetter Radfahren und da habe ich gesehen, okay, die Akkuschaltung blinkt rot. Und wenn ich heimkomme, werde ich gleich als erstes den Akku aufladen. Und dann war es kalt, ich war durchfroren, hab's nicht gemacht, bin dann ganze Wochen nicht Gravelbike gefahren. Lange Rede, ich bin am halben Weg am Schöckl, Schaltungsakku leer. Natürlich, nachdem es bergauf gegangen ist, kleinster Gang. Haben wir gedacht, ja gut, halb so schlimm. Ich habe einen zweiten geladenen Akku daheim. Ich rolle halt zurück, wird ein bisschen mühsam, aber es waren nur 5 Kilometer am kleinsten Gang. Heim zur Wohnung, vor der Wohnung.
Und es geht meistens bergab, oder?
Es geht hauptsächlich bergab. Vor der Wohnung habe ich keinen Wohnungsschlüssel. Die Sabine ist nicht zu Hause. Die Sabine ist in Krambach. Das sind noch einmal 10 Kilometer. Und da ist es komplett flach raus. Vielleicht sogar leicht bergab, weil es geht der Mur entlang. Ja, dann bin ich diese 10 Kilometer in 1 Stunde 15 nach Krambach gefahren, habe den Wohnungsschlüssel geholt. Ja, und dann war ich richtig rampissen und richtig aufgefuckt. Habe dann meine Trikottaschen, die Gummibären, das Weißbrot, den Stritzel, alles, was ich dabei gehabt habe, was ich mich so gefreut habe, aus Frust aufgefressen und habe mich dann, um meine Blödheit abzubüßen, bei 20 Grad daheim am Heimtrainer gesetzt. Ja, genau, das war meine gute Geschichte zum heutigen Tag.
Hast du danach dann direkt den Akku angehängt zum Laden?
Ja, und den vollen, den ich zu Hause liegen hatte, der ist sogar bei meinem Geldtaschel gelegen. Also der war schon bereit zum Wechseln, aber ich habe es einfach nicht gemacht. Ja, jetzt bin ich gescheiter. Es ist mir ich bin schon länger mit elektronischer Schaltung unterwegs. Mir ist das noch nie passiert. Ist auch eine Erfahrung, die man machen muss. Anscheinend, wie mit Tubeless Reifen sich voll anbotzen.
Was ist die Lektion aus der Geschichte? Sofort wechseln?
Sofort aufladen. Wenn es schon rot blinkt, wechseln und nicht zuerst duschen gehen.
Das, was du hast, muss SRAM sein, wenn du von genau. Wechselakkus redest.
Ganz genau.
Ich weiß es nur von der Shimano, da ist so, wenn es hinten schon ausfällt, kannst du zumindest vorne noch schalten. Oder umgekehrt, wenn die Batterie leer wird, fällt einmal zuerst vorne aus und du kannst hinten noch schalten, damit du noch sinnvoll irgendwie heimfahren kannst. Bei der SRAM, du hast Single wahrscheinlich vorne, oder?
Genau, vorne einfach, hinten. Und er ist einfach stehen geblieben.
Ja.
Am kleinsten Gang, also ganz links. Ich weiß nicht, ob das der kleinste oder der leichteste Gang jedenfalls. Ja, blöde Geschichte. Aber
deine Psyche war angeknackst, oder?
Meine Psyche war angeknackst und das ist die perfekte Überleitung. Und wahrscheinlich, der Podcast wird irgendwann im November rauskommen, wird auch scheiß Wetter sein und wir werden alle träumen vom Trainingslager auf Mallorca. Und deswegen schalten wir jetzt direkt nach Mallorca zu unserem heutigen Gast.
Ja, weil wir sind nämlich nicht nur der Podcast mit den leeren Akkus, sondern der Science-Podcast. Und heute geht es ein bisschen um wissenschaftliches Thema.
Genau, und da wollen wir gar nicht viel vorweg drumherum labern. Wir schalten jetzt nach Mallorca zu Dr. Rainer Oberguckenberger. dem Leiter der Psychiatrie in Palma de Mallorca und ja, der hat einiges zu erzählen.
Wir werden heute der Frage nachgehen, wie sich Sport bzw. Radfahren auf die Psyche auswirken, im Positiven wie im Negativen. Oder natürlich andersrum, wie sich die Psyche auf den Sport oder das Radfahren und die Leistungsfähigkeit auswirkt. Und dafür haben wir einen wirklichen Experten eingeladen, der beruflich als Leiter der Psychiatria Palma de Mallorca tätig ist und selbst auch stunden- und tagelang am Rad sitzt. Und daher kennt er das Thema aus theoretischer und aus praktischer Sicht wie vielleicht kein anderer.
Ja, und bevor wir da jetzt noch weiter um einen heißen Brei herumreden, am besten stellst du dich, Dr. Rainer Oberguckenberger, selbst vor.
Ja, hallo, grüß euch. Danke für die Einladung zu eurem Podcast. Und dir, Christoph, noch alles Gute nachträglich zu deinem Erfolg beim Transcontinental.
Dankeschön.
Wir haben mal super abgeliefert und Hütten ins Ziel geschoben.
Jetzt hab ich's gehört. Ja, genau.
Im Prinzip, mein Name ist ja relativ österreichisch und mein Name kommt aus Kärnten, also aus dem Lesachtal, wo mein Vater geboren ist. Und mein Vater ist dann nach Tirol gegangen, darum bin ich eigentlich in Tirol aufgewachsen und habe dann dort lange Zeit gelebt und bin jetzt ungefähr seit 15 Jahren beruflich in Mallorca stationär, wo ich in der Psychiatrie arbeite. Und auch das Radfahren irgendwie Teil meines Lebens geworden ist, vor den letzten 6-7 Jahren, wo ich ernsthaft angefangen habe, Rad zu fahren.
Jetzt muss ich ganz kurz reinhaken. Du sagst, du bist im Lesachtal aufgewachsen, aber Kärntner. Aber soweit ich mich erinnern kann, die Grenze zwischen Tirol und Kärnten verlauft ja genau also mitten
mein Vater
durchs
kommt
Lesachtal.
Von dort, ich bin in Tirol aufgewachsen und mein Vater kommt von dort, von diesem Lesachtal. Ist eigentlich kein Tal, sondern ein Berg, wie wir mal gesagt haben, bei diversen Podcasts. Das ist ein berühmtes Tal für seine Steigungen.
Ja, sehr, trotz allem sehr, sehr schön.
Natürlich, ja.
Wie hat es bei dir begonnen? Ich habe irgendwie die Geschichte gehört oder gelesen, dass du sozusagen plötzlich einmal aufmerksam geworden bist, weil bei dir einige Radlfahrer unterwegs waren, vor deinem Haus vorbeigefahren sind und du hast dich dann einmal erkundigt, was da überhaupt los ist und es war dann so ein Radmarathon in Spanien, wenn das richtig ist.
Ja, im Prinzip, ursprünglich, wie ich angefangen habe, also Rennradfahren, war eigentlich nicht irgendwie die Idee, viel weit Radl zu fahren. Es war einfach mehr so, was Neues probieren. Und am Anfang war das auch sogar für mich eine Sportart, die ich irgendwie, habe nicht so angenehm empfunden, auf dem Rad zu sitzen, weil ich komme eigentlich bin früher ein bisschen Mountainbike gefahren, wie in der Jugend und in der Studienzeit in Tirol. Und für mich war die ganze Position am Rennrad am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig und habe gar nicht gewusst, ob das eigentlich meins ist. Und dann bin ich halt auch immer öfter gefahren und habe dann irgendwann einmal, bin ich zufällig drauf gestoßen, dass da so ein Jedermann-Rennen war in Mallorca. Und da war ich gerade noch auf Strava neu und habe dann irgendwie noch wenig Leute gefolgt und es war alles mir eine neue Welt. Und man dachte, ja, interessant, die Leute fahren den ganzen Tag lange Distanzen und dann habe ich mir das angeschaut und man dachte, ja, dann melde ich mich vielleicht auch an nächstes Jahr. Und so bin ich halt dann über das langsam reingerutscht, dass man auch längere Distanzen sich ranwagen kann, auch in dem nicht mehr jüngsten Alter.
Welcher Radmarathon war das?
Das war eigentlich der größte in Mallorca, der 312. Der ist einmal im Jahr, Ende April. Das ist ein relativ Massenevent mit 6.000, 7.000, 8.000 Teilnehmern. Da gibt es drei Strecken, also eine kurze mit 160 oder so, eine mittlere mit 225 und die ganz lange 312, die im Prinzip das Äquivalent ist von der Inselrunde. Und von diesen 8.000 Leuten, ein kleiner Teil fährt die ganz lange Runde. Und wie ich beim ersten Mal mitgefahren bin, mangels an Erfahrung, man dachte, okay, das ist die 225 ist weit genug für einen ersten Test über die 200er Schallmauer. Das war so vor 6-7 Jahren, ja. Und wenn du merkst, es geht, okay, dann ist dann der nächste Schritt, okay, dann versuche ich das ganz lange zu machen. Das ist dann eines kommt nach dem anderen. Und du merkst, du kommst ins Ziel, du bist nicht völlig ausgelaugt, du hast noch Reserven, es war lustig, es hat Spaß gemacht. Und ein Jahr später war ich dann an der Langdistanz, also an der 312 Distanz am Start.
Ich war selbst zweimal in Mallorca zum Radfahren. einmal in Palma selbst, einmal in Alcudia. Du lebst in Palma. Das ist ja für dich trainingstechnisch das ganze Jahr über ein absoluter Traum. Wie viel Radkilometer kannst du abspulen? Wie viel Training bringst du unter neben deinem Beruf?
Im Prinzip habe ich die idealen Bedingungen, weil ich das ganze Jahr draußen fahren kann. Und wenn mal das Wetter schlecht ist, dann muss ich ja nicht raus, die Tage, wo es regnet. Aber im Prinzip ist es schon für jemanden, der gerne Rad fährt, ist keine schlechte Location hier. Du hast Abwechslung, es ist ja wie ein Mini-Kontinent. Du hast flache Passagen, du hast Hügeliges, du hast auch Wind, mal von Norden, mal von Süden, mal von Westen, mal von Osten. Dann hast du die Berge. Der längste Anstieg ist auch 15 Kilometer auf dem Puig Major. Das heißt, du hast auch einen anspruchsvollen Berg, wenn man so will. Und damit wird auch nie langweilig im Prinzip. Du kannst immer wieder entscheiden, wo du hinfährst. Und es gibt auch viele Möglichkeiten, stehen zu bleiben, wo du einen Kaffee trinken kannst oder den Kuchen kaufen kannst, was ja auch irgendwie den ganzen Spaßfaktor erhöht. Dass einfach auch, dass es viele Orte gibt, wo du was Gescheites zum Essen kriegst. Nicht nur die Croissants, was ich immer erwähnt.
Gibt es diese fürchterlichen 7 Days auf Mallorca überhaupt?
Habe ich nicht gesehen.
Abgesehen davon, dass sie nicht nötig sind?
Hier gibt es so viele Bäckereien und so viele Cafés mit Tostadas und mit lokalen Gebäck, Ensaimadas und Kuchen. Hab das noch nie gesehen. Da gibt es keinen Markt dafür bei uns. Zum Glück.
Herrlich. Jetzt hast du schon gesagt, du bist nicht des Radfahrens wegen nach Mallorca gegangen, sondern du hast erst in Mallorca zum Radfahren begonnen. Wie hat es dich überhaupt nach Mallorca verschlagen?
Im Prinzip war das so, dass ich bin immer schon gerne unterwegs gewesen in der Welt und habe immer wieder versucht, je nach Lebensphase Neues zu entdecken. War dann schon während dem Studium, wie damals das Erasmus neu war, war in Spanien auch studieren, ein Jahr in Valladolid. Habe da zum ersten Mal mit Spanisch in Kontakt gekommen, zum ersten Mal Spanisch gesprochen und das auch gelernt. War dann auch in Barcelona im Sommer noch Praktikum zu machen und bin dann wieder zurück nach Österreich, also nach dem Studienende, und war dann während der Ausbildung in Psychiatrie, war ich zweimal in Peru bei Sozialprojekten, wo ich wieder irgendwie den spanischen Kontext, weil es auch spanischsprachig, bei diversen NGOs mitgearbeitet habe. Und ich dann fertig war mit der Ausbildung, habe ich mir gedacht, okay, jetzt was Neues probieren. Und dann war auch irgendwie die Option, weil meine Frau damals auch irgendwie die Vorentscheidung war, in Spanien zu arbeiten, habe ich mir gedacht, okay, jetzt fahr mal hin, schauen wir das an, ohne mit dem Ziel hier zu arbeiten, eher so als Sabbatical, Bücher lesen, bisschen joggen gehen, bisschen das Klima genießen. Und dann nach ein paar Monaten Sabbatical habe ich Kontakt aufgenommen mit den lokalen Einrichtungen und geschaut, vielleicht mal schauen, wie das hier so ist, psychiatrisch oder in der Psychiatrie zu arbeiten. Bin dann drauf gekommen, das ist sehr anders als bei uns, ähnlich und auch, aber auch anders. Und dann habe ich auch hier angefangen, eben 2008 zu arbeiten, und dann bin halt von einem Job zum nächsten gekommen und hat sich dann langsam so entwickelt, der berufliche Werdegang hier.
Wie ist es auf der Insel? Gibt es da auch die Prävets, wie zum Beispiel in Österreich, wo wir in der letzten Episode mit dem Sevi Zotter und dem Stindl Tom drüber geredet haben? Da gibt es ja ein riesengroßes Angebot an den 200, 300, 400 und 600 Kilometer Distanzen, die ja auch nötig sind, um sich für Paris-Brest-Paris zu qualifizieren. Und du warst ja heuer ein Finisher in Frankreich. Das heißt, du hast irgendwie diese Quali machen müssen.
Im Prinzip, es gibt seit einigen Jahren hier ein paar Leute, nicht viele, die sich mit dem Ultracycling beschäftigen. Und das war auch ein lustiger Zufall. Ich bin nämlich nicht der typische Gruppetta-Fahrer, weil mir das gefährlich vorkommt. Und bin lieber allein unterwegs eigentlich. Und die meisten Gruppettas von den Spaniern, die starten mir alle zu früh. Also um halb acht am Samstag oder Sonntag, das ist mir zu früh. Und da war mal zufällig, vor ein paar Jahren war da mal so, habe ich mitbekommen, da gibt es eine Gruppetta, genau bei mir um die Ecke. Die starten um 10 Uhr vormittags und machen so 100 Kilometer Runden. 100 bis 120 in keinem Renntempo, in einem Schnitt, wo du sagst, das kannst du gemütlich mitfahren. Und dann, wie es der Zufall so will, waren das genau diese Ultracycler von Mallorca. Das waren genau diese 5, 6 Leute, die waren der Kern dieser Gruppe, die Paris-Brest, London-Edinburgh und halt irgendwelche Super-Privés am spanischen Festland machen. Und da bin ich mit denen mitgefahren jede Woche. Und dann habe ich ständig jetzt Geschichten gehört, wo die alles, was man jetzt machen kann und was es halt für Events gibt. Und dann habe ich auch gesehen, dass ich mit denen mithalten kann bei diesen Ausfahrten. Und dachte, ja, na, das ist gar nicht so weit weg. Und mit dieser Erfahrung, dass ich schon bei diesem Mallorca 312 gewisse Distanzen gefahren bin, habe ich gedacht, okay, vielleicht könnt ihr auch mal probieren mitzufahren und habt da Chancen, dass ihr ins Ziel kommt ohne gröbere Schwierigkeiten. Das war eigentlich ein zufälliger Kontakt und das motiviert schon, wenn du auch den direkten Vergleich hast zu Leuten. Und das waren auch Leute, die ungefähr in meinem Alter sind. Das heißt, du merkst auch, das geht, das ist kompatibel mit deinem gesundheitlichen oder mit der körperlichen Fitness. Und natürlich sind es keine Siegfahrer oder Leute, die was da extrem schnell fahren, aber halt Leute, die das gut weit unterhalb der Karenzzeit fahren können und das auch als Erlebnisfaktor sehen. Das war eigentlich der erste Kontakt. Und die Leute, die organisieren das nennt sich Mallorca Ultra Cycling, die haben eine Homepage. Die ist natürlich auch offen für alle. Da gibt es auch immer wieder Leute von woanders, die herkommen, aber auch schon Österreicher gesehen, die hier mitgefahren sind bei diversen Privés. Und die bieten halt jedes Jahr die ganze Serie an, ein 200er, ein 300er, ein 400er, ein 600er. Wobei der 600er schon ziemlich extrem ist, weil wenn du 600 Mallorca-Kilometer fährst in einem Stück, dann musst du den Kreis fahren, ein, zweimal fast, weil es geht sich auch nicht aus. Das heißt, es ist auch von der Streckenführung her nochmal eine Challenge. Aus dem Grund bin ich auch heuer bei der Qualifikation. Die ganz lange Brevet haben wir nicht hier gemacht, sondern an Festland, in Valencia, weil es auch im Festland ganz viele Orte gibt, wo sie Brevets organisieren und da kannst du gleich halt so einen kurzen geführte Ausfahrt, wenn man so will, mit Locals machen und das war total toll. Ich habe eins gemacht in Alicante, das 300er, das war so ein Bergbrevet, ziemlich anspruchsvoll, traumhafte Landschaft und das 600er, das war eigentlich eher so flach, eher so mit so langen Auf- und Abpassagen, so ein bisschen wie Paris-Brest in der Wetterhaupt, das sei ähnlich. Und das war auch toll organisiert ab der Halbzeit mit Hotel und der Organisator hat dann auch mit gewissen Support, damit Taschen mitnehmen können, das war also traumhaft. Das war eigentlich ideal, um sich heranzutasten, wenn es nicht gleich so extrem hardcore ist und extrem am Limit ist. Das ist, mit Unterstützung ist schon einfacher, wenn man anfängt mit so einer Distanz und man weiß, man hat einen gewissen Backup.
Du hast dich qualifiziert über Prevés in Spanien, lebst in Spanien. Mit was für einem Trikot bist du in Paris am Start gestanden? Mit dem Österreich-Trikot oder mit dem Spanien-Trikot?
Ich habe kaum Trikots. Die meisten Trikots, die ich habe, die kommen von irgendwelchen so Jedermann-Rennen oder so. Und ich war dann gedacht, ich ziehe mal so ein Ding an, so ein Mallorca 312 Trikot. Das ist relativ, das charakterisiert mich recht gut. Und aus Mangeln an Alternativen war das, glaube ich, ganz gute Variante. Ich habe aber gesehen beim Event dann, dass viele Privatfahrer haben dann so nationale Dressen an. Also die Österreicher habe ich gesehen mit so rot-weiß-roten Maillots und die Deutschen mit ihren Randonneur. Und vielleicht, wenn ich nochmal, wenn ich beim nächsten Mal hinfahre, vielleicht organisieren wir das dann auch, dass wir da so ein Ding, so ein landesspezifische, ich bin ja doch, obwohl ich hier lebe, bin ich Österreicher, das heißt, wenn ich dann irgendwas anziehen würde, dann wäre das schon das so Autriche-Maillot.
Ja, wie man jetzt schon gehört, in der letzten Folge über Paris-Brest-Paris, dass die Franzosen extrem draufstehen, wenn sie die Teilnehmer quasi ihrer Nationalität zuordnen und die Nationalfarben irgendwie so mit Stolz präsentieren. Aber das heißt, du hast für die nächsten 4 Jahre schon wieder was vor und was du es in 4 Jahren zu tun hast, sozusagen.
Mein Prinzip ist, also ich konnte jetzt das mit 4 Jahren, ist im Prinzip für meine Planung eigentlich schon zu weit weg. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich mache das in 4 Jahren, ist es zu weit weg, Kommandant. Da kann so viel passieren, gesundheitlich und motivationstechnisch. Ich plane immer eher so, wenn ich Sport mache, ist immer schön, wenn man so ein Ziel hat, neben so Belohnungssystem, wenn man so will, dass ich weiß, okay, in 3 Monaten, in 5 Monaten, in 6 Monaten, das ist so eine Zeitdistanz, die für mich okay ist. Aber ein mögliches Paris-Brest 2027, das mit dem würde ich mir erst ein Jahr vorher beschäftigen. Aber prinzipiell ist es möglich, weil es ein super Event ist. Es ist ein Volksfest eigentlich. Du hast überall Leute, die unterstützen unterwegs. Und es sind extrem viele Fahrer. Ich glaube, es gibt kein Ultrarennen mit so vielen Teilnehmern, soweit ich weiß. Aus so vielen Nationen, mit so vielen Hintergründen. Da gibt es die Sportlichen, die Vollgasform. Das hat alles Platz. Da gibt es die Langsamen, die was einfach durchkommen wollen. Da gibt es die Philosophischen, die Genussreisenden. Da gibt es alles. Da gibt es die YouTuber. Es ist Traum. Es ist einfach ganz eine bunte Zusammenstellung von ganz vielen Weitradelfahrern, die aus verschiedensten Motivationen teilnehmen. Und das Ganze in einem Ambiente eingebettet in so einen Volksfestcharakter, was mich extrem erstaunt hat, weil da waren zusätzlich zur Organisation waren Privatpersonen, Familie mit Kindern, ältere Leute, die am Straßenrand sitzen, die dann Wasser, Kekse, selbstgemachte Crepes, Suppen, also alles, was du dir vorstellen kannst, zu jeder Tageszeit fast, stehen ja an der Straße. Das ist unglaublich. Also das war schon allein deswegen finde ich das so was Besonderes, dieses ja, Völkerverbindendes. Das Traum.
Sehr schön, das erzählen fast alle Teilnehmer, dass das wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat.
Wie ist es für dich so gelaufen? Bist du gut durchgekommen? Hast du unterwegs wieder Herausforderungen meistern müssen oder ist es geschmeidig gegangen?
Im Prinzip war es alles irgendwie neu. Das war so wie Enterprise, wie die Enterprise in neue Sphären hervorbringt. Weil ich wusste, das wird die längste Ausfahrt an einem Tag, das wird die längste Ausfahrt an zwei Tagen hintereinander und das wird die längste Ausfahrt an drei Tagen hintereinander. Das wird die längsten drei Tage mit dem wenigsten Schlaf, das wird alles irgendwie neu. Und zwar ungefähr in einem Zeitraum von drei Tagen. Und das war auch so irgendwie das sich einlassen auf diese Situation. Und bin dann losgefahren, ich wusste von den 400er Privés, ich konnte das fahren an einem Tag, also ich wusste, dass wenn du schnell fährst, das geht in einer relativ flotten Zeit, aber dann weiterzufahren, dann zu wissen, am nächsten Tag geht's weiter, das war alles neu für mich. Und darum war das irgendwie schön zu merken, wenn du nachher da fährst, denkst du zuerst, schaffe ich es bis Brest an einem Tag, das sind ungefähr 600. Und wenn ich es schaffe, wann komme ich an und wie geht's mir dann, wenn ich dort ankomme? Und wie wird es dann mit der Kälte, weil einerseits gibt es die Wettervorhersage, aber andererseits ist halt doch, und ich kenne es von Mallorca, 12 Grad am Meer, das ist 12 Grad, das kann auch kalt sein, oder 10 Grad. Weil es ist Mallorca nicht ähnlich. Das heißt, auch die Temperatur mit der hohen Feuchtigkeit, da kann man sich auch mit der Müdigkeit kombiniert, kann man auch extrem frieren. Und diese ganzen Variablen, die ich nicht kennt habe, dann sich heranzutasten, das war dann wunderschön. Hab dann auch gemerkt beim Runterfahren vom höchsten Punkt, dass ich, wenn ich alle meine Klamotten anziehe, dass man nicht kalt war, da war ich total stolz drauf, weil ich dachte, ich habe minimales Gepäck mitgenommen und genauso viel, dass ich bergab bei 12 Grad und Nebel nicht frieren muss. Das ist auch irgendwie so, die kleinen Glücksmomente bei so einem Event, wenn du merkst, du hast zumindest nicht alles falsch gemacht. Das ist irgendwie, das finde ich bei so einem Event auch diese kleinen Glücksmomente, wo du merkst irgendwie, ja, das klappt, oder? Wenn du auch merkst, du kannst vertrauen in deine eigene Planung, auch wenn es um sowas geht wie so ein spezielles Event.
Wir möchten dann mit dir sowieso noch gerne über das Thema Schlafentzug sprechen, was in der Psyche passiert, wenn man zu wenig schläft. Wie hast du das empfunden und vor allem, wie war es für dich, wenn du das Problem quasi jetzt in deinem beruflichen Umfeld sozusagen bearbeitest oder kennst, wie war das dann in deiner eigenen Erfahrung im Vergleich dazu? Hast du das Thema Müdigkeit und Schlafentzug so erwartet oder war das komplett überraschend?
Im Prinzip ist es so, die von der Distanz her oder von der Intensität ist ja bei so einem Event mit 1200 Kilometer, du kommst nicht irgendwie in einen roten Bereich hinein. Sogar wenn du überhaupt nicht schlafen würdest, theoretisch, so wie die Schnellsten, ich denke mal, die Allerschnellsten, die das quasi unter zwei Tagen fahren, die können da ohne Schlaf durchfahren. Und wenn die Erfahrung schon gemacht haben, ich glaube, das ist durchaus handelbar. Und bei jemandem wie mir, wo halt dann mehr oder weniger ungefähr 3 Tage brauchst, wenn du dann dem Körper dann bei den Pausen ausreichend ein paar Stunden Schlaf gibst, dann hast du nie das Gefühl, dass du da irgendwie komplett neben den Schuhen stehst. Also ich hab immer das Gefühl gehabt, dass ich Herr der Lage bin, und es war nach die erste Nacht von eh die meisten durch. Was mich gewundert hat am Start, ich habe schon 3 Stunden nach Start, wir sind ungefähr um 8 Uhr am Abend losgefahren, und mich das extrem gewundert, da waren schon um 11 Uhr, 12 Uhr, habe ich Leute gesehen, die am Gehsteig gelegen sind, schlafen. Dann habe ich mir gedacht, das ist zu früh. Also wenn du nach 4 Stunden schon bei 10 Grad irgendwo vor der ersten Kontrollstelle am Boden liegst, entweder bist krank oder irgendwas, aber das, wenn du schon Schlafdruck hast, das ist einfach viel zu früh. Aber da habe ich Leute gesehen, die sind am Boden gelegen oder irgendwas, und zu Bages noch relativ kurzen Streckenabschnitten schon. Und ich habe gewusst für mich selber, dass eine Nacht durchfahren im Prinzip, wenn ich nicht Vollgas fahre, sondern so ein gütliches Tempo anschlage, dass es gut geht. Was neu war, war halt dann ab nächsten Tag Nachmittag, so nach 18 Stunden, habe ich gemerkt, dass ich kurz ein bisschen müde wäre. Es war zwar nicht extrem, und da habe ich kurz 2-mal Pause gemacht. Das waren jetzt keine Bauernaps, in meinen Augen, weil ich eben nicht geschlafen, ich habe mich nur hingelegt in die Wiese, habe irgendwie die Füße ausgesteckt, den Kopf aus, einfach mir hingelegt, flach durchgesteckt, habe den Wecker gestellt für alle Fälle, was dann eigentlich gar nicht braucht, weil ich habe irgendwie nicht geschlafen, aber es waren halt so 15 Minuten entspanntes Daliegen, und das hat dann schon geholfen. Habe danach am gleich wieder was gegessen, damit der Körper irgendwie wieder im Aktivmodus reinkommt. Und das habe ich 2-mal gemacht beim Hinfahren, diese Tagespausen, um nicht zu sagen Powernap, weil das waren glaube ich keine Powernaps. Und am Rückweg das Gleiche. Das Schlafen an sich war ziemlich, eigentlich miserabel von mir geplant, weil ich bin dann angekommen in Brest, so Mitternacht ungefähr. Und irgendwann habe ich gesehen, das Panorama, die Leute sind rumgelegen überall am Sofa, so am Boden mit Kartons. Und ich war dann auch zu faul, dass ich mir irgendwie ein Hotel suche, weil diese Schlafgelegenheiten, die waren voll. Und dann 3 Stunden warten, bis unser Bett frei wird, das war mir auch zu blöd. Dann habe ich halt so einen Karton mir organisiert und habe mir dann irgendwie reingelegt, wo halt die Leute alle rumlegen. Macht das gerade auch dazu vielleicht, oder? Aber es war natürlich von der Erholung her sicherlich nicht optimal. Und ich kann mich noch nachher erinnern, bin dann in der Früh so nach 4-5 Stunden um 5 aufgewacht und mir gedacht, ja, schlafe jetzt noch oder brauche ich jetzt noch Schlaf? Und es war so, ich war nachher in diesem Zustand, sagt jetzt irgendwie dazu, dass ich weiterfahren soll oder muss ich es selber bestimmen? Das war ganz eigenartig irgendwie. Aber ich war nicht irgendwie übernächtig oder müde. Und habe dann irgendwie zum Schluss gekommen, okay, das war jetzt ein paar Stunden relativ von der Location her schlechter Erholung, aber der Kopf ist frei genug, dass ich wieder gut fahren kann, und bin dann ungefähr um 7 oder um 8 in der Früh bin ich dann letztlich weitergefahren. Aber man merkt schon, dass man beim Schlafentzug, also einfach das Denken wird langsamer. Dass man auch dann, da bin ich auch in Brest nochmal stehen geblieben, in so einer Bäckerei, kurz nach dem Checkpoint. Hab dann irgendwie so was Tolles gegessen, so tolle Sandwich mit Mozzarella, irgendwas Wunderbares, und da waren auch viele andere Radfahrer, und bin dann weitergefahren ohne Helm, kurz. Hab den Helm vergessen. Und dann merke ich mir komisch, wie der Kopf so frei ist oder so luftig. Ich glaube, wir zurücktreten müssen, so einen Kilometer. Und ist einfach auch Teil von dieser Erfahrung, dass wenn du müde bist, dann wird einfach der Kopf langsam, das Denken wird langsamer. Die Entscheidungen werden langsamer, und da macht man auch solche Fehler, dass man einen Helm zum Beispiel vergisst. Das passiert mir eigentlich überhaupt nicht. Hab dann gleich gemerkt, aber das war für mich so wie ein Zeichen von, okay, du bist nicht ganz auf der Höhe. Das muss da so einen Doppelcheck machen. Einen ständigen Doppelcheck machen.
Das kann aber im normalen Leben auch passieren. Ich bin auch schon natürlich mal von zu Hause gestartet zum Training, und habe mir gedacht, boah, heute ist der Wind aber stark, und dann habe ich gemerkt, hoppala, ich bin eigentlich ohne Helm unterwegs, und da war ich einfach ein bisschen Gedanken verloren oder ein bisschen gestresst.
Genau. Ist mir auch schon passiert hier einmal, bin ich von meiner Hausrunde nach Cura, das sind ungefähr 50 Kilometer, Und ich habe erst gemerkt, wie ich auf dem Berg oben war, dass man quasi keinen Helm aufhabe. Das ist einfach ab und zu, ist man auch im täglichen Normalbetrieb, wenn man so will. Warum auch immer, ist man abgelenkt da oder ist irgendwie mit den Gedanken ganz woanders. Nicht wegen Müdigkeit, sondern halt wegen verschiedensten Einflüssen. Und das ist nicht radspezifisch oder nicht ultracycling-spezifisch, glaube ich, dass man ein bisschen mit der Aufmerksamkeit nicht ganz oben ist.
Ich würde jetzt gern von deiner persönlichen Erfahrung als Ultracyclist jetzt kurz ein bisschen dazu kommen, zu deiner professionellen Meinung als Psychiater. Und zwar würde ich das Gespräch gern beginnen mit einer kontroversen Frage, weil der Sevi hat sich letzte Woche wirklich extrem dagegen gewehrt, Radfahren als Sucht zu bezeichnen, beziehungsweise Sport als Sucht zu bezeichnen, weil er ganz klar gesagt hat, Sucht ist für ihn was klar Destruktives. Wie würdest du jetzt aus deiner professionellen Sicht die Frage beantworten?
Da hat der Sevi schon recht. Ob jetzt irgendwas Sucht oder nicht Sucht ist oder krank und nicht krank ist, letztlich, das bestimme nicht ich oder irgendwer, sondern da gibt es ja, wenn man so will, Fachleute, die sich ständig mit solchen Themen beschäftigen, inwieweit man Verhaltensweisen von Menschen oder Zustände als krankhaft definiert. Und in der Psychiatrie zum Beispiel gibt's in unseren Breiten zwei Klassifikationen oder zwei Systeme, Krankheitsklassifikationen, wo Fachleute definieren, was krank ist und was nicht. Und das ist eben der DSM, das ist die Klassifikation der amerikanischen Psychiatriegesellschaft von der WHO. Und da ist ganz klar, dass sowas wie Radfahrsucht oder Sportsucht, ich weiß schon, dass wenn du rumgoogelst oder wenn du im Internet rumschaust, dann findest du Definitionen. Aber man muss ganz klar sagen, dass in diesen offiziellen Diagnosemanualen sowas nicht existiert. Die einzige stoffunspezifische Sucht, die als solche im DSM zum Beispiel aufgenommen wurde, das ist die Glücksspielsucht. Das heißt, sind die Leute, die was Geld verspielen bei Online-Wetten oder Casinos. Und das ist deswegen aufgenommen worden als Krankheit, weil der wesentliche Unterschied zwischen sowas und einer anderen, unter Anführungszeichen, Sucht ist, da gibt es einen Leidensdruck und da gibt es Auswirkungen auf das private, soziale und berufliche Umfeld. Das heißt, wenn ich jetzt ständig Glück spiele und immer mehr Geld einsetze und dann versuche, das, was ich verliere, mit noch mehr Einsätzen zurückzugewinnen und das irgendwie dann immer mehr wird und immer häufiger und wenn ich nicht spiele, werde ich unruhig, dann kann ich Haus und Hof verspielen, dann habe ich irgendwann einmal Probleme in der Arbeit oder irgendwann bricht ich sogar ein, damit ich meine Sucht finanzieren kann. Andererseits, da gibt es auch einen tollen Artikel, habe ich gesehen neulich, von in Basel, eine Sportwissenschaftlerin, die auch selber Triathletin ist, die hat da vor einigen, 2020 glaube ich war das, eine tolle Arbeit geschrieben, so ein Review, nennt sich das, zum Thema Sportabhängigkeit. Und das wird im englischen Kontext nicht als Sport Addiction, sondern Excessive Exercise genannt. Das heißt, der Artikel von der Flora, jetzt heißen Flora, den Namen vergessen, und da hat der Titel Excessive Exercise mit der Review. Und was man da gemacht hat, ist anschauen, welche Hinweise gibt es oder wie schaut das aus, inwieweit könnte man sowas vielleicht in Zukunft als Sucht in zukünftigen Manualen vielleicht definieren. Und sie ist ja auch, wenn man so will, sie ist selbst Triathletin und ich denke, es ist auch interessant, wenn Leute sich mit solchen Sachen beschäftigen, die selbst gewisserweise betroffen sind, weil auch ein Interesse besteht. Und ich glaube, ein wesentlicher Unterschied bei den Leuten, die viel Sport betreiben, bei den allermeisten, hat der zeitliche Aufwand, den sie betreiben, in keinster Weise mit persönlichen Leidensdruck zu tun und hat auch in keinster Weise mit schwerwiegenden Problemen im sozialen, beruflichen oder privaten Umfeld zu tun. Und von dem zu trennen, muss man da auch andere Dinge. Es gibt schon in der Medizin Krankheitsbilder, die sehr wohl definiert sind. Und da ist vor allem das Thema der Essstörungen zu nennen.
Wenn jetzt jemand leichter ist als der Flo oder leichter als ich, muss man sich noch keine Sorgen machen, dass das irgendwie krankhaft wird.
Problem. Du hast ab und zu hast du dein Gewicht erwähnt bei dem Podcast und du bewegst ja doch bei knapp unter 80 Kilo, glaube ich, oder wenn das stimmt?
Ja, richtig so. Um die 78 bis 80 Kilo, bin 1,85 okay, groß da, und bin
bist du absolut
definitiv kein Leichtgewicht.
Definitiv keine Essstörung, rein gewichtstechnisch keine Anorexie, per Definition möglich. Und das andere, die andere Variante, die man vielleicht noch berücksichtigen sollte zum Thema, natürlich geht es im Leben auch um Balance und um das Ausloten von, inwieweit kann ich meine Passion, das Radfahren sein kann oder irgendein Sport oder auch Schachspielen oder Musik, inwieweit kann ich diese Passion einbauen in meine restlichen Lebenswelten. Und das hat dabei der Partner, die Partnerin, die Familie, die Kinder, die Haustiere, der Beruf. Und natürlich ist es, muss man sich auch überlegen, okay, wenn da ständig die Dysbalance auftritt, dann kann das schon dazu führen, dass das zu Konflikten führt im Beruf oder mit der Familie oder mit Kindern. Und ich glaube, ich kann mich richtig erinnern, da waren auch schon Leute bei euch im Podcast, die das auch beschrieben haben und die haben alle von der Balance gesprochen auch. Die haben alle gesprochen davon, wie wichtig das ist, dass man auch in diesen Situationen schauen kann. Wenn ich mich erinnere zum Beispiel, da war mal einer bei euch, ein Ultraradler, der da das Silkroad oder so in Asien gefahren ist. Der hat auch erzählt, ja, dann fahr mit der Familie hin vorher, mache einen Familienurlaub und danach fahr die Familie nach Hause und ich mache dann mein Silkroad. Und das ist einfach ein Teil, wie man das integrieren kann, dass du nicht völlig losgelöst bist, ständig von mit deinen privaten Interessen. Und ich glaube, dass die meisten Leute schon sehr wohl das im Auge haben und das wissen. Was natürlich auch klug ist, dass man schon einen Partner wählt, der tolerant ist. Das ist natürlich, wenn du einen Partner wählst, der überhaupt kein Verständnis hat für dein Hobby oder für deine Hobbys, dann ist das Problem vielleicht nicht das Radfahren, sondern vielleicht, dass du einen falschen Partner gewählt hast auch, oder? Das heißt, dann zu sagen, das Radfahren ist Schuld einer schlechten Beziehung. Ich glaube, da geht es auch darum, dass man den Partner so wählt, dass der weiß, mit dem was zu tun hat und welche Leidenschaften und Passionen er hat und welche nicht.
Ich möchte jetzt nochmal zurück zu dem, was du gesagt hast. Du hast gesagt, nicht stoffbasierte Süchte sind zum Beispiel die Spielsucht oder das ist im Prinzip die einzige. Wie ist es dann mit Personen, die man jetzt im Volksmund als Adrenalin-Junkies bezeichnet? Das heißt, Extremsportarten wie zum Beispiel Fallschirmspringen, Wingsuit, Fliegen oder alles in diese Richtung, wo man quasi wirklich Adrenalin im Körper ausschüttet und diesen Zustand dann offensichtlich genießt. Kann sowas in die Richtung Sucht gehen?
Die Risikosportarten, so diese Wingflyer, diese Wingsuit-Flyer oder die Fallschirmspringer, die wurden zum Beispiel in diesen Kommissionen, die sich Gedanken machen darüber, inwieweit man Krankheitsbilder einbaut in die Kategorisierung und nicht. Die haben sie nicht irgendwie mitbeurteilt. Die Krankheitsbilder, die möglichen Störungen, die man so analysiert momentan, ist das viel häufiger, auf viel bekanntere, die Sexsucht zum Beispiel, also der ständige Drang und wie man das Gefühl hat, man muss irgendwie bei seiner Sexualität ausleben, wie auch immer. Das andere ist eben diese sportliche Aktivität, das Exercise, wird diskutiert und auch das Internetgaming. Das ist auch das, was in den Fachkreisen diskutiert wird. Diese Fallschirmspringer, Wingsuiter, die werden da gar nicht behandelt in diesen Gremien. Es fehlt da irgendwie der Impact auf das soziale und private Leben der Menschen. Von diesen Stoff ungebunden wie Sexualität, Kaufsucht ist auch drinnen, die übermäßige Sport und das Internet spielen, also das ist die PlayStation, nicht das PlayStation spielen, was häufig ist bei Jugendlichen vor allem auch, in Fachkreisen hatten wir jetzt im Kreise von DSM zum Beispiel, die amerikanischen Psychiater haben wir jetzt nur die EGD, also die Internet Gaming Disorder, diese Spielsucht, diese Internetspielsucht, nicht die Glücksspielsucht, sondern die Internetspielsucht, als Störungsbild definiert, das man beobachten sollte, weil man noch nicht genau weiß, inwieweit das vielleicht in Zukunft Auswirkungen hat auf soziales Gefüge, auf Entwicklung von Menschen Und deswegen hat man das in die Kategorie von zu beobachtenden Störungen aufgenommen.
Werbung.
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 Die Tage werden kürzer. Also die Tage sind immer gleich lang, aber das Tageslicht wird immer kürzer. Der Sommer ist offiziell vorbei. Und der Herbst ist die Zeit, die unser Immunsystem auf die Probe stellen kann.
Und genau deswegen ist es jetzt besonders wichtig, an seinen gesunden Routinen festzuhalten. Das kann zum Beispiel sein Sport, das kann sein regelmäßige Bewegung, das kann sein eine gewisse Abendroutine, um entspannt zu Bett zu gehen, und es kann auch eine gewisse Morgenroutine sein. Und was man immer bedenken sollte, ist, dass einfach sich gesund zu ernähren besonders wichtig ist. Da reden wir jetzt auch von selbst kochen, von gesunden Lebensmitteln im Einkaufswagen. Aber man kann auch seine Nährstoffzufuhr noch zusätzlich unterstützen.
Und zwar mit AG1. Du hast das gesagt, man kann es in der Früh nehmen. Ich nehme es in der Früh. Ich bin ja im Vergleich zu dir jedenfalls ein Frühaufsteher. Ich mache mir mein AG1 in der Früh. Meistens mit Wasser, manchmal mit einem kleinen Schuss Zitronensaft dazu für den Geschmack.
Warum ist AG1 empfehlenswert? Es enthält Nährstoffe, die die Zellen vor oxidativem Stress schützen. Es enthält Nährstoffe, die die natürliche mentale Leistungsfähigkeit und geistige Fitness unterstützen. Es enthält Nährstoffe, die die Haltung gesunder Knochen unterstützen. Und es kann noch viel mehr. Und das alles, alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr im Link in den Shownotes.
Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr in den Links in den Shownotes.
Wie funktioniert AG1? Durch die Synergieeffekte der hochqualitativen Inhaltsstoffe in AG1 nimmst du jeden Tag mit einem Scoop eine sinnvolle Menge an Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln auf. Mit Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit, die besonders gut vom Körper aufgenommen werden.
So funktioniert's. Ein Messlöffel AG1, 250 Milliliter Wasser, fertig. Einmal am Tag, jeden Tag, deine Entscheidung für eine bessere Morgenroutine.
Wenn ihr das probieren wollt, im Abo wird AG1 ganz entspannt monatlich frei Haus geliefert. Ohne Vertragslaufzeit, pausieren oder kündigen ist jederzeit möglich. Auf drinkag1.com/sitzfleisch erhältst du bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat von Vitamin D3 und K2 plus 5 praktische.
Ja, praktisch.
Plus 5 praktische Travel Packs für unterwegs gratis dazu.
Werbung.
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 Werbung. Werbung Ende.
Vielleicht kommen wir jetzt vom Krankhaften oder vielleicht von den negativen Aspekten, die es jedenfalls auch gibt, zu den positiven. Der Straps hat da auf seinen Notizen, die ich mir wieder mal angeschaut habe, natürlich, was stehen, was auch beobachtbar ist für uns als Laien jetzt jedenfalls, aber die positiven Aspekte, also wie bewirkt sie jetzt bei uns ist das Radfahren, bei den meisten, aber jede Art von Sport positiv auf die Psyche aus. Gibt es dazu wissenschaftliche Analysen?
Ja, das ist sowieso im Prinzip, also sobald man das Thema Sportsucht in den Mund nimmt, müssen wir sowieso mal drei Sachen allgemein sagen. Punkt 1, die meisten Leute machen zu wenig Sport. Punkt 2, die meisten Leute sollten viel mehr Sport machen. Und Punkt 3, Sport ist gesund und da gibt es genug Beweis und Evidenz in Literatur, in jeglicher Hinsicht, sowohl kardiovaskulär, Bewegungsapparat, für die Psyche, für Vorbeugung, für praktisch fast für alles. Es gibt sogar Leute, die behaupten, wenn es Tabletten gäbe, die Wirkung hätte von Sport, die würde jeder Arzt verschreiben. Nur weil halt Sport aufwendig ist und weil man da was tun muss, wird es nicht gemacht. Aber im Prinzip Tabletten, die positiven Effekte von Sport erzeugen könnte, das wäre die Wundertablette schlechthin. Weil du praktisch die meisten Krankheiten, die wir so kennen, die meisten Volkskrankheiten, die Fettsucht, Adipositas, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, Angst, Unruhe, Depressionen, Demenz bis hin zu das Risiko minimieren für gewisse Krebserkrankungen. Das ist, wenn man so will, das ist fast ein Wunderheilmittel. Und umso mehr wundert es auch mich auch selber auch als Teil von dieser Teil zu sein von dem Medizinsystem. Ich glaube, dass wir generell viel zu wenig den Fokus legen auf Prävention und viel zu wenig in der Politik auch in den meisten Ländern viel zu wenig den Sport als Wunderwaffe gegen viele Sachen in Betracht ziehen. Das hat viele Gründe, auch historische Gründe vermutlich. Aber ich denke mal, wenn die Leute mehr Sport machen täten, dann würden wir uns einen Haufen, dann würden die Leute deutlich höhere Lebensqualität haben. Viele könnten sich Tabletten sparen, die sie jetzt nehmen. Und viele Leute könnten mit deutlich höherer Lebensqualität leben. Und das ist halt die Theorie, es klingt immer so einfach. In der Praxis wissen wir, wie es ist. Es ist nicht so einfach, dass du jemanden, der nie gescheit Sport betrieben hat, aufbringst, auf dem Sofa. Es gibt auch Sportarten, wo du um zu beginnen musst, brauchst Kapital, weil Radfahren mit dem gescheiten Rad ist halt doch lustiger als Radfahren mit dem alten Klapperrad. Und sogar wenn du joggen gehst, musst du Schuhe kaufen, gescheite, wenn du wirklich kein joggen gehen willst. Und am Anfang macht es keinen Spaß, wenn du 120 Kilo hast, macht joggen auch keinen Spaß. Das heißt, da gibt es irgendwie so eine Anfangsschwelle, um reinzukommen, aber im Prinzip Sport ist eines der besten Dinge, die es gibt. Und man müsste es viel mehr noch von Seiten von Behörden und von Seiten von der Gesundheitspolitik fördern und viel weniger investieren in die Folgen von vielen Erkrankungen und mehr investieren in Prävention, wo auch der Sport einen riesen Effekt hätte.
Inwiefern ist Sport auch förderlich für die psychische Gesundheit? Man kennt ja immer wieder Geschichten, wo ehemalige zum Beispiel Leute, die sehr viel getrunken haben oder die andere Suchtprobleme gehabt haben, die dann irgendwie mit Sport auch dieses Problem oder diese Sucht in den Griff bekommen haben, überwunden haben, aber jetzt auch ohne, dass man jetzt irgendwie mal ein gröberes vielleicht Problem in seinem Leben gehabt hat. Wie funktioniert es überhaupt, dass Sport glücklich macht oder dass man durch Sport Stress abbaut und vielleicht Glückshormone produziert im Körper?
Im Prinzip das mit dem warum Sport glücklich macht, ist ja, wenn man so will, diese ganze gefährliche Fangfrage. Weil wenn die Frage allein schon impliziert, dass man sich fragt, was ist eigentlich Glück, oder? Und Glück ist ja nichts anderes, dass man was bekommt, nachdem man sich sehnt letztlich. Und dann den Genuss hat, dass man es hat. Ganz, ganz einfach gesagt. Das heißt, Glück kann sein, wenn bei dir beim Radl die Bremsen abgefahren ist und du bestellst da neue Bremsen oder gehst ins Geschäft und kriegst neue Bremsbacken, wenn du Felgenbremsen hast oder halt, weiß ich was. Das kann Glück sein. Oder es ist Glück, wenn du das willst und du das bekommst. Das heißt, Glück kann was sein, was auf kleinem Niveau passiert und auf großem Niveau. Und da war vor circa 15 Jahren war es ein tolles Buch gegeben von einem dieser Glücksforscher, die sich sehr mit dem beschäftigen, von einem dieser Motoren, warum wir Dinge machen und warum wir Dinge nicht machen. Das war der Daniel Gilbert. Ich glaube, auf Deutsch heißt das Buch Ins Glück stolpern oder so. Das war Bestseller vor 15 Jahren. Und eine von den Key Messages, also von den wichtigen Messages von diesem Glücksforscher, war eigentlich, dass das Glück sich auch dadurch bestimmt, dass du, wenn du was machst, dass dein Handeln und dein Denken, wenn man so will, synchron ist. Das heißt, glücklich ist der, wenn er was macht, auch an das denkt, was er macht. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt gerade den Podcast macht mit mir und ihr in Gedanken bei dem Podcast seid und bei den Fragen und ihr in der Handlung mir Fragen stellt und das synchron ist, sehr stark, dann ist es ein Glücksmoment. Anders wäre es, wenn jetzt du den Podcast machst und denkst, was kaufe ich danach ein oder was muss ich heute am Abend einkaufen, damit ich was kochen kann oder was weiß ich, wenn die Gedanken anders sind. Und das hat man untersucht, das ist jetzt nicht irgendwie eine Hypothese, die im Raum stellt, sondern das hat man untersucht vor Jahren, wo man ganz viele Leute das hat man damals schon mit Handys gemacht, Botschaften geschickt hat, was tust du, woran denkst du und wie geht's dir? Von 1 bis 10, also von der Skala. Und da hat man gesehen, es ist diese totale Übereinstimmung zwischen Glück und wenn die Haltung oder wenn die Handlung und das Denken synchron ist. Und jetzt kommt der Sprung zum Radfahren. Was passiert beim Radfahren? Was passieren die meisten Leute? Wenn du Rad fährst oder wenn du Sport machst, dann kommst du in einen Zustand, wo du relativ schnell mit dir eins bist. wo die Leute sagen, der Kopf wird frei. Und da gibt es natürlich auch physiologische oder neurophysiologische Mechanismen. Aber ein Mechanismus ist auch rein der, dass du das tust und an das denkst. Du bist damit dann beständig bei 5000 Dingen. Sondern du bist da stark fokussiert. Es kann beim Radfahren sein. Es gibt Leute, die klettern, die haben das sofort. Wenn die einen Fuß reinsetzen in die Wand, sind die komplett mit dem Körper und dem Geist in dem Griff. Und da ist alles, die Zeit steht und das ist total angenehm. Und das ist auch noch dann wieder das, was den Leuten so ja, Zufriedenheit, der Glück und ein Freiheitsgefühl gibt. Und wenn man sich dann fragt, was passiert da? Da gibt es halt Hypothesen. Da gibt es Hypothesen und im Laufe der Zeit gab die Leute, das ist den Leuten auch bekannt, da gibt es diese Endorphin-Hypothese, dass man sagt, okay, wenn man Sport macht, da gibt es körpereigene Orphine oder Endorphine, die dazu beitragen, wenn man so will, chemisch, da gibt es die Endocannabinoide, die auch eine Rolle spielen, da gibt es das Dopamin, Serotonin im Körper, das was ausgeschüttet wird bei Sport und auch Wachstumsfaktoren, die da eine Rolle spielen, wo man gesehen hat, wenn du sportliche Aktivität hast, dann werden in den Muskeln gewisse Wachstumsfaktoren ausgeschüttet, also auf Muskelebene, die dann vom Muskel, wenn man so will, über die Blut-Hirn-Schranke ins Gehirn gehen und dann indirekt andocken in komplizierten Wechselwirkungen, weil es wäre schön zu glauben, dass alles so einfach ist. Man sagt, da gibt es einen Rezeptor und ein Molekül und alles ist okay. Das ist nicht so. Der Mensch ist viel komplizierter und da gibt es viele, viele Kaskaden, die gegenseitig sich beeinflussen, aber die Hinweise, die es gibt, zeigen ganz klar, dass der Körper voll ist von Feedback-Mechanismen, die dann dazu führen, dass du es gern wiederholst, weil es angenehm ist. Und eine andere interessante Hypothese in dem Zusammenhang ist auch diese, die was mir persönlich sehr gut gefällt, ist eine Theorie, die ist auch schon jetzt seit 15 Jahren postuliert. Das ist diese transiente Hypofrontalitätstheorie, wo man davon ausgeht, dass wenn du Sport machst, aufgrund dieser wiederholenden mechanischen oder motorischen Bewegung, Körperbewegung, dass dein Körper gewissermaßen, wenn man es jetzt ganz vereinfacht sagt, deinen präfrontalen Kortex, das ist der Teil vom Gehirn, der uns ausmacht als Menschen, das ist unser Grübel, unser Nachdenkanteil vom Kopf, dass der einfach runtergefahren wird kurz. Das heißt, er wird wie runtergedimmt. Und das ist irgendwie eine interessante Theorie oder ein interessanter Ansatz, weil das auch viele so wahrnehmen, dass du, wenn du Sport machst, du kannst anders nachdenken, man hat weniger Zickzack-Bewegungen im Kopf, es ist alles einfacher und wenn man runtersteigt, hat man das Gefühl, man hat eine neue Idee, die man vielleicht davor im Büro nicht gehabt hat oder so. Und ja, wie gesagt, das ist auch viel in der Wissensgeneration ist auch noch viel in Bewegung und aber alle Daten, die wir bisher haben, weisen klar darauf hin, da gibt's auch biochemische Mechanismen, die das machen, dass wir dann gern was wiederholen, weil es angenehm ist, einen angenehmen Zustand zu wiederholen. Und zum Thema, was ich vorhin gesagt habe mit dem Glück, was ja an sich ein sehr interessantes Thema ist, es ist ja auch beschrieben, dass Meditation zum Beispiel wird ja auch empfohlen, als wenn man so will, als Ingredienz oder Zutat, um glücklich zu sein. Und warum Meditation? Das liegt ja, wenn man das in Verbindung tritt, wenn ich, was ich vorher gesagt habe, liegt ja auf der Hand. Meditation, wenn man es jetzt ganz vereinfacht sagt, ist ja auch nichts anderes, als dass du es versuchst, über mentales Training, dass du deinen Kopf und deinen Geist, wenn man so will, auf eine Welle bringst, über diverse Übungen, über diverse Anleitungen und das ist auch eine, wenn man so will, eine Möglichkeit, um diese starke Verbindung Handeln und Denken herzustellen. Gibt eigentlich alles irgendwie Sinn für sich. Und meines Erachtens zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel Rad fahre, und das ist eigentlich meine persönliche Erkenntnis, ich bin früher eigentlich als Jugendlicher viel Mountainbike gefahren und beim Mountainbiken habe ich das nie gehabt. Beim Mountainbiken ist es viel zu technisch, glaube ich, da ist viel zu viel, da rattert es und da schlagt es die rum und da hast ständig Erschütterungen. Und auch seinerzeit mit diesen Mountainbikes ohne Stoßdämpfer. Ein Rennrad mit gescheiter Waffen, also mit so 28er Reifen, die nicht mehr 8 Bar haben, sondern 6 Bar oder weniger. Wenn du mit so einem Reifen auf einem schönen Asphalt fährst, da hast du fast gedacht, das ist eine angenehme Vibration. Das heißt, dieser, diese, von der Körperwahrnehmung, dass du reinkommst in so einen angenehmen Zustand, das ist beim Rennradfahren bei mir viel schneller. Und ich habe das auch beim Rad, beim Mountainbiken gar nicht erlebt früher. Also ich würde da sogar das Rennrad und das Mountainbiken in meiner persönlichen Erfahrung als verschiedenartig einstufen. Aber das ist eine persönliche Einschätzung, die für mich so festgestellt habe, die mich selber gewundert hat. Das heißt, also Rennradfahren ist auf einem gescheiten Asphalt mit gescheiter Waffen viel meditativer als irgendwo rumgräbeln auf Hardcore-Schotter und Felspisten.
Das sehe ich persönlich ganz genauso. Also mir hat die Mountainbike-Erfahrung von vor 20 Jahren oder so einfach nicht so Spaß gemacht wie das Fahren auf der Straße.
Jetzt hast du das ausgeführt, dass es da einen Haufen wissenschaftliche Theorien gibt, wie dieser, ich würde sagen, Flow-Zustand zustande kommt. Kann man das jetzt abgesehen von Mediation, kann man das einfach auch trainieren, wie man einen Muskel trainiert, wie man sein Herz-Kreislauf-System trainiert, oder passiert das einfach oder passiert nicht? Es gibt ja Leute, die diesen Flow-Zustand nie so richtig erleben und die sich immer ein bisschen quälen müssen.
Das kann man Sport trainieren. Ich glaube sogar, man sollte viele Bereiche, ich glaube generell sollte man viele Bereiche unseres Geistes und Kopfes oder unserer Seele trainieren. Ich glaube, dass wir generell in unserem Denken viel zu körperlastig sind, weil wir glauben, irgendwie wichtig ist der Muskel, der muss trainiert werden und immer der Muskel, aber der Muskel ist letztlich auch nichts anderes als eine Verlängerung vom Kopf, weil der Muskel, der wird ja auch letztlich im Kopf gesteuert, oder? Und man kann sehr wohl Meditation, über Biofeedback, über verschiedenste Übungen, wenn du das häufig machst, und da gibt es auch Fachleute, die wissen da viel mehr als ich, weil ich bin ein Meditationsprofi, ihr Freund beschäftigt sich sehr viel mit Meditation. Und im Prinzip, wenn du das oft machst, du kannst dann irgendwie den Körper oder den Geist an Zustände heranführen, die extrem angenehm sind, die in eine Gelassenheit hineinbringen, in eine ständige Gelassenheit, die angenehm ist, wo das Leben leichter wird, wo du deine Emotionen besser kontrollieren kannst. Und das ist nur eine Folge von Wiederholen. Letztlich ist nichts anderes als Wiederholen. Wenn du oft etwas, was dich entspannt, wiederholst, also auch geistig, das kann ja auch sein Buch lesen. Es gibt Leute, die lesen ein Buch, die entspannt das extrem. Und das dann, wenn die dann öfter Buch lesen, ist das super. Weil wenn die dann wissen, ich lese ein Buch mit einer gewissen Thematik, das entspannt mich, dann würde ich sagen, mach das öfter, wenn dir das gut tut. Das ist ein Training, wo du Entspannungskreisläufe im Kopf irgendwie anregst, wo dann praktisch in deinem inneren System du wie so eine innere Massage, Gehirnmassage anregst über gewisse verschiedene Tätigkeiten. Das muss nicht nur Sport sein, das kann ganz verschiedene Sachen sein. Das kann Lesen sein, das kann Wandern sein, das kann Kontakt mit der Natur sein, das kann Meditation sein. Da gibt es ganz viele Wege, um den Kopf stärker zu machen, um ihn zu trainieren. Und es ist auch so, dass wir letztlich die Psychiatrie, da wo ich arbeite, wir haben auch lange Zeit und wir uns mit dem wenig beschäftigt. Die Psychiatrie in den Ursprüngen, die hat sich damit beschäftigt, was tue ich mit den Leuten, die schwer krank sind, also schwer psychisch krank sind. Und es ist erst auch in den letzten Jahren zunehmend gekommen, dass ich auch in der Psychiatrie, wir uns zunehmend beschäftigen mit Salutogenese, wie kann man gesund bleiben. Das sind aber nicht irgendwie, das ist nicht unser starkes Standbein, historisch gesehen. Psychiater waren Profis im Beschreiben von Krankheiten vor 150 Jahren und im Beschreiben von schweren Zuständen. Aber wir haben uns kaum Gedanken gemacht über Vorbeugung und über Denken über den Tellerrand hinaus. Und letztlich, wenn wir wollen, dass uns besser geht, dann glaube ich, ist es auch wichtig, dass sich Menschen über den Tellerrand hinaus schauen, welche Möglichkeiten gibt es, dass wir unseren Kopf abtunen können, unseren Körper und den Kopf abtunen können oder upgraden oder was weiß ich. Und da auch offen zu sein, und da ist Sport ein guter Weg, da ist Meditation kann ein guter Weg sein. Und was dann für den Einzelnen das Richtige ist, da würde ja auch niemandem irgendwie sagen, was zu tun ist. Ich glaube, da muss auch jeder selber das probieren und schauen, was tut mir gut, was liegt mir und wo fühle ich mich wohl. Ich kenne Leute, die sagen, Meditation gefällt mir nicht, oder Yoga, die werden nervös. Und da kann ich sagen, okay, das kann sein. Man kann nicht jemandem irgendwas verschreiben. Aber die Leute sollen wissen, sollen die Zeit sich nehmen, sollen Dinge probieren und herausfinden, was ihnen gut tut und wie sie es dann schaffen, auch ihren Kopf, wenn man so will, auf Vordermann zu bringen. Weil wenn du mehr Kontrolle hast über deine Gefühle, mehr besser dich kennenlernst, dann bist du da auch, wenn man so will, das ist für alle Lebenslagen nur vorteilhaft. Beruflich, privat und auch beim Ultracycling-Rennen. Egal was.
Du hast vorher gerade gesagt, Glück empfindet man dann, wenn man sich etwas wünscht und dann im Prinzip auch bekommt. Und seitdem du das gesagt hast, liegt mir der blöde Schmäh auf den Lippen. Der Flo zum Beispiel ist glücklich, wenn er einen gescheiten Reifen endlich einmal kriegt und nicht immer mit seinen Reifenpannen vom Pech verfolgt ist.
Das kann ich verstehen. Das, weil man oft auch glaubt, dass Glück muss irgendwas sein, was Großes und was Einzigartiges. Das letztlich ist auch so, dass wenn man auch das kleine Glück, das tägliche Glück als solches wahrnimmt, dann wird man auch erst richtig glücklich. Weil wenn ich nur zufrieden bin, wenn ich das Transcontinental Finish als einziges Glücksgefühl, dann bin ich auch mit am richtigen Weg. Weil ich denke mal, es gibt viele kleine Dinge im täglichen Leben, die Glück erzeugen können. Es gibt viele Dinge im Privaten, im Beruflichen, im Sozialen. Es kann Glück erzeugen, wenn ich mit Freunden treffe und nur Blödsinn rede mal ein paar Stunden. Das Glück kann auch Glück sein. Alles ist Glück. Und ich glaube, dass man da auch den Kopf sich frei hält und nicht irgendwie sich limitiert auf wenige Lebenssituationen, wo man glaubt, das sind die Glückszubringer für einen selber. Umso mehr man da hat. Und ganz wichtig ist eben, die Menschen sind ja Sozialwesen, was man vielleicht nie vergessen soll, eine der wichtigsten Dinge überhaupt im Sinne von Ausgeglichenheit oder persönlichem Wohlempfinden, ist der Kontakt zu anderen Menschen. Das kann sein Familie, das kann sein die Eltern, das kann sein Partner, Freunde von Freunden. Das sollte man überhaupt nie vernachlässigen. Man sollte immer schauen, dass man Kontakt hat, dass man das fördert. Das ist viel wichtiger als die meisten Dinge für die Menschen. Und das ist, wenn man so will, ist eine billige Zutat, die einen hohen Benefit gibt.
Ich kann das übrigens nur bestätigen, ein Transcontinental Race zu gewinnen, macht definitiv nicht glücklich. Es sind die Momente unterwegs, wo man einfach andere Leute trifft, wo man das Abenteuer erlebt. Die Monate in der Vorbereitung, wenn du dir Gedanken machst und tüftelst an deiner Ausrüstung, an der Route und danach quasi die Belohnung irgendwie kriegst, dass das, was du dir gedacht hast, dann tatsächlich aufgeht. Und das sind dann so die ganz kleinen Glücksmomente, wenn du mitten in der Nacht jemanden findest, der da was zum Essen gibt, oder du hast gerade unter blödesten Umständen den Schlauch gewechselt und kannst wieder weiterfahren. Ja. Das sind die Dinge, die dich glücklich machen. Nicht, dass du dann auf der Homepage irgendwo mit dem Einserfahren dort stehst. Also das ist definitiv ganz so.
Bei mir war das auch so. Ich habe zum Beispiel das Finishen von dem Paris-Brest, war für mich der maximale Glücksgefühl. Das Glücksgefühl ist für mich eher so der Zustand vorher, so wie du gesagt hast, wie die Privés gefahren bin, wo ich gewusst habe, ich mache das, da gibt's ein höheres Ziel, da gibt's dann irgendwann eine Belohnung, wo ich dann einfach auch gesagt habe, das will ich sonst nicht machen, weil ich würde nicht 400 Kilometer fahren, einfach so, damit ich gefahren bin. Aber ich weiß, da gibt's einen Benefit danach, da gibt's ein Event, da gibt's eine Reise. Ich war nie vorher in Paris, ich war oft schon in Frankreich, ich war nie in Paris. Das heißt, da gibt's dann so einen Benefit, und die vielen kleinen Gegebenheiten unterwegs vorher, die vielen Menschen, die man kennenlernt, da war es auch eine lustige Situation in Paris-Brest, wenn ich es erzählen kann. Das war bei der zweiten Nacht am Rückweg in Fougères, wo ich geschlafen habe. Da bin ich irgendwie so um 2 in der Früh oder so bin ich angekommen. Und da habe ich halt irgendwie so einen Schlafplatz gesucht von der Organisation. Und dann haben wir, da haben die halt so rumgeschaut auf diesen Tafeln, weil wirst dann reingebracht in eine so eine Schlafmatte, wo halt die Leute ungefähr so schlafen wie du, damit du die Leute nicht störst. Und dann war es total lustig, weil ich habe dann da geschlafen, 2 Stunden oder 3 Stunden, dann gehe ich aufs Klo, dann triff ich draußen am Gang jemanden, den ich kennengelernt habe in Valencia, bei einem dieser Brevets. Und dann hat er gesagt, ja Rainer, was machst du? Sag ich, ja, ich schlafe, ich habe da geschlafen, aber ich hab ihn nicht gesehen, weil er war das Tag dunkel. Und dann sage ich zu ihm, bist du allein? Sag ich, nein, das sind die ganzen Typen, die ganzen Kollegen, die was du kennengelernt hast damals, die sind auch da drin alle. Da war ich dachte, irgendwie ist auch lustig irgendwie. Du bist irgendwie fast mit 8000 Leuten, quer auf Frankreich. Dann wärst du einquartiert spät nachts und liegst dann genau bei einer Gruppe Leute, die du kennst. Weißt es aber nicht, oder? Das habe ich auch lustig gefunden. Es war irgendwie auch lustig, oder? Es hat sowas von Geborgenheit, vorübergehender Geborgenheit im Sinne von, ja, jetzt haben wir uns getroffen wieder, oder? Und das waren dann so diese kleinen Glücksmomente.
Ja, ich glaube, mit dem Bogen zu dieser wunderbaren Geschichte jetzt nochmal, wir sind nämlich schon weit über der Zeit ein bisschen, können wir, glaube ich, den Podcast gut abschließen. Das war jetzt echt viel Thema, aber du hast es echt wunderbar aufbereitet für uns und das gut erklärt. Und jetzt mit dieser schönen Anekdote, die das nochmal ganz gut zusammenfasst, für uns abgeschlossen, oder?
Ja, ich denke, wir haben einen super schönen Schluss gefunden. Hätte vielleicht, Flo, wenn du mir das nur erlaubst, ein letztes kleines Ding. Und das führt dann hoffentlich auch wieder zum schönen Abschluss. Ich habe nämlich von einem guten Bekannten die Bitte gehabt, diese Frage zu stellen. Und zwar, welche Persönlichkeitsanteile oder Persönlichkeitsmerkmale deiner Meinung nach vielleicht gut oder hilfreich sein, um erfolgreich im Ultracycling zu sein. Es gibt ja Extrovertierte, es gibt Introvertierte, das kann man jetzt nur unbedingt sich antrainieren oder ändern. Oder sagst du vielleicht, das sind im Prinzip, man soll sowas nicht als Ausrede verwenden, weil es kann jeder ein guter Radlfahrer sein oder zumindest das tun, was ihn glücklich macht.
Okay, im Prinzip, ich würde sagen, meine eigene Metapher zu dem Thema ist die Metapher vom Schiff. Unser Schiff, das ist unser Leben. Und du hast zwei Möglichkeiten im Leben. Entweder du bist der Kapitän und steuerst das Schiff dahin, wo du willst. Oder bist Matrose, fährst also dahin, wo das Schiff mit dir hinfährt. Oder im schlimmsten Fall bist du der Passagier, bist am Schiff und weißt überhaupt nicht, was passiert. Und im Prinzip, ich glaube, dass die Leute im Extremsport oder zum Beispiel auch im Leben, die es natürlich deutlich einfacher haben, die ihr Leben verstehen als, oder die ihre Rolle im Leben verstehen als Kapitän. Das heißt, die selbst bestimmen, wohin das Leben geht, was passiert, wann es passiert. Das hat auch dann als Inhalt sind das oft Leute, die einfach auch das sehr stark davon ausgehen, dass das Leben kontrollierbar ist. Und du bist auch euer Podcast ist ein gutes Beispiel dafür eigentlich. Ein guter Ultracycler, der gute Leistung abliefern will, der ist natürlich dann besser, wenn er die Dinge, diese Marginal Gains oder wie er es nennt, oder diese groben Dinge einfach abcheckt hat. Weil wenn du diese Dinge abcheckst, wenn du weißt, welcher Reifendruck ist richtig, wie bin ich schneller, wo habe ich weniger Widerstand, wo weniger Pannen, welche Position ist die aerodynamischste und so weiter und so weiter. Das heißt, Menschen, die Kontrolle, die glauben, dass das Leben kontrollierbar ist und dann auch diese Dinge, die kontrollierbar sind, abchecken, die haben sicherlich einen Riesenvorteil. Jemand, der sich keine Gedanken macht über Routenplanung oder der sich keine Gedanken macht über Plan B, Plan C. Und ich kann mich erinnern, Christoph hat neulich einmal bei seinem Podcast erzählt, so quasi, wenn die Route nicht geht, und wenn durch die Schweiz durch, dann fahre ich da, und je nachdem habe ich immer so Plan B, Plan C, Plan D. Und das ist einfach, das macht ja auch stark, weil wenn du weißt, ich habe das durchdacht, ich muss nicht improvisieren. Das habe ich durchgerechnet, ich habe das durchdacht, das war auch Glücksmomente, wo man das plant, und das ist ein typisches Zeichen für Leute, die einfach mehr Erfolg haben oder die stärker sind mental. Das andere ist auch das, was man Commitment nennt. Das ist das, dass du einfach auch, egal was passiert, dich nicht ablenken lässt. Dass du einfach am Ziel beharrst und sagst, auch wenn ich dann vielleicht einen Unfall habe und mir vielleicht mal einen Fuß bricht, dann mache ich es halt in 2 Jahren, aber ich lasse mich nicht abbringen von dem. Dieses Gefühl, dass das Leben kontrollierbar ist, das Commitment, und auch das Suchen von Herausforderungen ist auch was sehr häufig auftritt. Das sind Menschen, die so veranlagt sind, die suchen auch ihre Challenges. Das sind private Challenges, berufliche Challenges und auch sportliche Challenges. Das ist auch Teil von diesem Denken. Jemand, der das nicht hat, der sucht das nicht. Jemand, der nicht irgendwie an sich selber glaubt, was auch wichtig ist, der wird nicht Breve fahren oder Paris-Brest oder Transcontinental. Das heißt ja auch das Selbstvertrauen, an sich selbst zu glauben, was auch ein wichtiger Punkt ist. Und diese Punkte sind auch selbstverstärkend, weil wenn du jetzt weißt, du kannst was, oder wenn du weißt, du gewinnst so, du bist ganz vorne bei so einem Rennen, dann wird natürlich auch durch das Event schlechthin, wird es verstärkt. Weil wenn du weißt, okay, ich kann das und ich habe das schon mal gewonnen, zum Beispiel, so wie Transcontinental, dann ist natürlich völlig klar, dass das die mental extrem stark macht. Weil das ist dann keine Wahnidee oder irgendwas. Das ist dann völlig reales Denken, okay, ich bin professionell, ich habe das gut abcheckt, ich habe Vertrauen in mich selber, ich habe das schon mal gewonnen, das Ding. Das heißt, das kann jeder machen, das ist realistisch. Das heißt, es ist auch so, dass die Einschätzung muss natürlich gesund sein. Das muss jeder ist mehr oder weniger geeignet und jeder muss auch danach schauen, okay, was ist realistisch. Weil was natürlich nicht geht, ist, dass zum Beispiel so jemand wie ich, der irgendwie so 0815, so Jedermannfahrer, der ein bisschen ambitioniert ist, aber nicht wirklich viel Talent hat, Ich könnte nie irgendwie reingehen mit so einem Mindset und sagen, ich gewinne das. Das wäre völliger Blödsinn. Das ist Schwachsinn. Es muss immer angepasst sein an eine Situation, an den Kontext. Und wenn man so will, das sind diese Zutaten, die ich vorher genannt habe, die Eigenschaften, die haben. Das kommt jetzt nicht von mir, sondern das hat man untersucht schon vor vielen Jahren, also vor 40, 50 Jahren. Man geschaut hat bei Firmen, welche Leute halten mehr Stress aus. Das heißt, diese Sache mit Commitment oder mit Confidence, das sind Daten von der Psychologieforschung der 70er Jahre. Wo man schon geschaut hat, warum gibt es Leute, die mehr Stress aushalten? Was haben die? Und diese Information, die hat man dann damals schon, wenn man so will, festgemacht und ist dann später ausgebaut worden. Und da gibt es immer die gleichen, da tauchen immer die gleichen Dinge auf. Das ist die Confidence, das Commitment und die Kontrolle. Das sind so diese Standardzutaten, die was ganz viele haben und die Menschen, die das haben und dann auch kultivieren, weil ich kann es auch kultivieren dann und verstärken. Oder ich kann es einfach nicht kultivieren. Wenn ich nichts mache und wenn ich das Leben leben lasse und Matrose bin, dann habe ich es vielleicht, dann wird es langsam verloren gehen. Und der Kapitän ist, der wird halt was draus machen.
Ich glaube, Specialized wird sich jetzt auch freuen, weil du mit dieser wunderbaren Anekdote vom Schiff und vom Kapitän sein unseren Podcast jetzt abgeschlossen hast. Und wir wissen ja, Schiff ist die Bezeichnung fürs schnelle Zeitvorradl von Specialized. Und ja, ich glaube, das haben wir schon oft gehört von vielen, die bei uns zu Gast waren. Und wir selbst können uns, glaube ich, auch gut einschätzen. Es ist immer ganz wichtig, realistisch zu sein, zu wissen, was man vor allem nicht kann, sie nicht zu überschätzen, sie selber richtig einzuschätzen. Richtig. Und dann kommt der Spaß am Sport, glaube ich, ganz von selbst.
Genau. Also dem ist wirklich nichts mehr hinzuzufügen. Danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt, wo bei uns der Herbst begonnen hat und uns in seinen Fängen hat, kann man nur neidisch nach Mallorca blicken, wo der Herbst zwar auch ist, aber wo es zumindest immer noch angenehmes Radfahrwetter gibt.
Vielen lieben Dank, Rainer, dass du dir die Zeit genommen hast, sogar mehr als wir eigentlich ausgemacht haben. Und ja, wir wünschen dir alles Gute für deine nächsten Radltouren und bedanken uns. Es war wirklich großartig.
Dankeschön, macht es gut.